Was erfüllt dein Herz? Was macht, dass deine Gedanken kreisen? Freude, Sorgen, ist es der Himmel oder ist es die Vorstellung, im Winter zu frieren, wenn das Gas abgestellt wird? Was beschäftigt mich im Alltag? Ist es Gottes Reich, seine Welt, Gott selber, der Himmel? Oder sind es doch die Fallzahlen von Corona, gerade wenn man jemanden kennt, der wieder betroffen ist? Was erfüllt mein Herz? Wenn der Himmel mein Herz erfüllen soll, dann muss ich auch ein bisschen darüber wissen, was der Himmel ist und was mich da erwartet. Nur dann kann ich mich auch darauf freuen. Nur dann ist das keine Vertröstung auf vielleicht irgendwann später, besonders dann, wenn es hier auf der Erde schlimm wird. Und dann habe ich ja immer noch so einen Strohhalm in der Hinterhand für später. Ich möchte heute mit euch nochmal einen zweiten Blick in den Himmel wagen, nachdem wir Ende Mai, war das gewesen, schon mal einen ersten Blick getan haben. Denn auf dieser Erde, so schön wie sie manchmal ist, an so einem schönen Sommertag, auf dieser Erde haben wir keine bleibende Stadt. Wir werden hier nicht für immer bleiben. Es sei denn, wir wechseln noch zu den Zeugen Jehovas, dann gibt es diese Möglichkeit in der Lehre. Aber angenommen, wir bleiben bei unserem Glauben, dann haben wir auf dieser Erde keine bleibende Stadt. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs. Wartest du sehnsüchtig auf diese himmlische Stadt oder lebst du relativ ganz normal weiter und dann gibt es noch am Ende irgendwann mal so einen Bonus, so einen Zuschlag? Ich hatte die Frage gestellt, was bedeutet der Himmel für dich? Lebst du mehr im Jetzt, hier und heute? Und der Himmel ist vielleicht etwas für später? Kann ich mir ja später, kurz vorher, immer noch Gedanken drum machen? Wahrscheinlich zeigt die Stärke unserer Sehnsucht nach dem Himmel etwas von der Intensität meiner Beziehung zu Jesus. Wenn meine Beziehung zu Jesus vielleicht so akzeptabel ist, auf einem durchschnittlichen Niveau, dann ist es vielleicht auch so mit dem Himmel. Dabei lohnt sich ein Blick in den Himmel. Im dritten Kapitel an die Kolosser schreibt Paulus in den Versen 1 bis 3. Kolosser 3, Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben. Wo Christus ist, Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nicht auf die Umwelt, nicht auf Corona, nicht auf den Krieg, nicht auf die Gas- und Tankstellenpreise, sondern nach oben und nicht auf die irdischen Dinge, so sehr sie uns auch in Beschlag nehmen wollen. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Die erste Frage, kann ja sein, dass ihr nicht mehr ganz genau wisst, was wir da Ende Mai bedacht hatten. Die erste Frage damals war, wo ist der Himmel? Es ist der Ort, wo Gott lebt und herrscht. Und das Tolle, der Himmel ist speziell für dich entworfen. Gott hat nicht nur die Erde speziell für uns Menschen gemacht, sondern auch den Himmel für uns geplant. Die zweite Frage war, wo ist der Himmel? Wir wissen letztendlich nicht, wir können keine Koordinaten in unserem dreidimensionalen Denken angeben, aber wir kennen den Weg dorthin. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch ihn, Johannes 14. Jesus ist der Weg zu dem Himmel, die Tür, die zu Gott führt. Die dritte Frage, die hatten wir nur angerissen, wie sieht es im Himmel aus? Und da möchte ich mit euch heute noch mal hineinschauen. Wie sieht es denn im Himmel aus? Und das Fazit von damals war, es ist 10.000 Mal besser, als wir uns bruchstückhaft vorstellen können. Und es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Hinweisen, wie es im Himmel ist, was es dort gibt und was es dort nicht gibt. Was es dort nicht gibt, das ist noch somit das Bekannteste. Es wird keine Krankheit geben. Wir werden einen Auferstehungskörper bekommen, einen himmlischen Körper. Wir werden wieder Fahrrad fahren können. Wir werden einen Körper haben, der keine Schwachheit kennt, 1. Korinther 15. Strahlende Gesundheit für immer und ewig. Das klingt doch schon mal gut. Auch wenn es wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber es wird sicherlich auch gutes Essen geben. Es gibt keine Bauchkrämpfe, keine Blähungen, kein Unwohlsein, kein Durchfall, keine Verstopfung, keine anderen körperlichen Missempfindungen. Im Himmel werden wir keine Bedürfnisse mehr haben, die nicht gestillt werden könnten. Wir werden nur noch aus Vergnügen essen. Es gibt dort kein Leid. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist so noch der bekannteste Vers. Gott kennt alle unsere Tränen, die wir hier auf der Erde weinen. Und er hat sie in einem Krug gesammelt. Psalm 56 sagt, Gott kennt deine Tränen, deinen Schmerz, deine Not. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Keine gebrochenen Herzen mehr, keine Ablehnung, keine Traurigkeit, keine Scheidung, keine Einsamkeit, kein Hass, keine Verzweiflung, kein Krieg, keine Depression. Wie gut wird das sein? Das ist der Himmel. Gott wird abwischen jede Träne und trösten. Und es kommt keine weitere Träne hinterher. Im Himmel wird es keine negativen Sachen mehr geben. Leid zieht uns meistens, das wir hier auf der Erde erleben, näher zum Himmel. Wenn es uns schlecht geht, dann ist noch nicht der erste Gedanke an den Himmel, aber wenn es uns so richtig schlecht geht, ich weiß gar nicht, ob ich weiß, wovon ich rede. Ne? Also für mich ist das Schlimmste fast, sagen wir mal, Zahnschmerzen. Die fangen dann immer Freitagabend an, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, zum Zahnarzt zu kommen. Und die Schmerztabletten zu Hause sind auch alle durch aufgebraucht und es wird nicht besser. Leid in seiner krassesten Form für uns Menschen hat schon das Potenzial, unsere Sehnsucht nach einem Himmel zu verstärken, wenn wir dauerhafte Schmerzen haben. Wenn wir hier auf der Erde mit uns und unserem Leben so richtig unzufrieden sind. Wenn die körperlichen Beschwerden immer mehr, immer größer, immer stärker werden und irgendwie nicht mehr besser. Wenn ich meine Mitmenschen und ihre Handlungen nicht mehr verstehe, dann kann es sein, dass die Sehnsucht nach dem Himmel stärker wird. Aber sie sollte nicht deshalb stärker werden, dass es sozusagen eine Vertröstung gibt, sondern weil wir wissen, dass da ein Platz auf uns wartet, wo es eben kein Leid mehr gibt, keinen Hunger, keinen Durst, keine sengende Hitze. Im Himmel werden die einen nicht frieren und die anderen werden es nicht zu heiß haben. Alles wird perfekt sein. Auch im Blick auf den nächsten Dienstag. Alle Bedürfnisse werden gestillt und wir werden nicht unzufrieden sein. Eins wird auf alle Fälle im Himmel fehlen, etwas Entscheidendes. Sünde. Das, was wir hier auf der Erde, diese einzelne punktuelle Sünde, Dinge, die wir machen, die Gott nicht wirklich gefallen, die wird es dort nicht mehr geben. Weil wir Menschen alle nicht perfekt sind, weil wir eben trotz unseres Statuses bei Gott als gerettet, trotzdem immer wieder punktuell in Situationen, schön passiv ausgedrückt, verfallen oder vielleicht auch manchmal aktiv das eine oder andere uns leisten, eben als Sünder, als Menschen, die in einer Welt leben, die von Sünde durchzogen ist, durchtränkt, weil keiner von uns es schafft und schaffen wird, ein vollkommenes Leben zu führen. Deshalb hat Gott von sich aus diesen genialen Plan gehabt, hat Jesus sterben lassen und auferstehen und hat damit die Schuld und Sünde auf sich genommen, diese generelle Trennung von Gott. Und so werden wir verwandelt ab dem Moment, wo wir das beginnen zu glauben, wo wir diesen Glauben daran in unser Leben aufnehmen. Ein neues Leben, eine Wiedergeburt beginnt. Und die setzt sich fort, die nehmen wir mit in den Himmel, unser neues Leben. Du wirst deine Persönlichkeit, deine Seele behalten. Menschen werden dich erkennen. Von früher, von hier, von der Erde, aber ohne Sünde. Wir werden anders sein. Keine Angst mehr, keine Eifersucht, keine Verletzungen, keine Zwietracht, keine ungenießbaren Menschen mehr. Kurz, dann komme ich ein paar Jahre zu dir, in deine Wohnung im Himmel, und Gustav, du kommst danach ein paar Jahre zu mir zu Besuch, in meine Wohnung. Kein Leid, keine Traurigkeit, keine Sünde mehr dort. Und es wird keinen Tod mehr geben. Keine Trennung von Geliebten, das sind gute Nachrichten. Wir werden die anderen Menschen, die auch glauben, wiedererkennen. All die Menschen, die schon vorausgegangen sind, vor uns, die werden wir wiedersehen. Und mit ihnen zusammen uns freuen, feiern. Gott wird uns von allen Orten sammeln und es wird ein großes Treffen derer geben, die sich vorher schon gekannt haben. Wer wird alles dabei sein im Himmel? Es gibt so diesen oft zitierten Satz, wir werden uns wundern, wer alles im Himmel dabei sein wird. Vielleicht werden wir uns wundern. Vielleicht werden wir uns auch fragen, wo ist denn der oder die? Habe ich noch gar nicht gesehen. Hätte doch eigentlich schon längst da sein müssen. Der dreieinige Gott, Engel werden da sein. Die christliche Gemeinde, also die Menschen, die sich einmal entschieden haben, dabei sein zu wollen. Nicht nur bei der Gemeinde, sondern bei Jesus. Im Hebräer Kapitel 12 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Ihr seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem. Und das Bild, was in der Offenbarung gebraucht wird, mag nicht für jeden so attraktiv erscheinen, durch goldene Gassen zu wandeln. Der eine mag es lieber mehr durch ein bisschen mehr Natur. Den reizt das vielleicht nicht so, aber für die Empfänger damals, als Johannes diese Sicht hatte, war das die absolute Krönung, durch eine goldene Gasse zu gehen. Für uns heute vielleicht die Drosselgasse da am Rhein, aber auch das kann ein bisschen albtraumhaft sein. Das himmlische Jerusalem, wichtig ist, dass Gott da ist. Und dass wir mit Gott zusammen sind, mit den vielen tausend Engeln, mit den Heerscharen und all den Gläubigen, die sich dafür entschieden haben, einmal dabei sein zu wollen. Ihr gehört zu den Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen schon in einem Buch aufgeschrieben sind. Und die bleiben auch da drin. Es wird viele Babys geben. Alle, die früh gestorben sind, alle abgetriebenen Kinder, alle Babys und Kinder bis zu einem gewissen Alter, bis sie sich entscheiden könnten für oder gegen Gott. Wenn Kinder noch zu jung und zu klein sind für diese Grundsatzentscheidung, dann sind sie dabei. Gott zieht nicht zur Rechenschaft für die, die keine Verantwortung für diese entscheidende Entscheidung tragen können. Und was wir von Kindern oft sehen, beobachten können, sie haben eine tiefe Beziehung zu Gott, manchmal sogar tiefer als wir Erwachsenen. Sie glauben Dinge, wo wir manchmal merken, unsere Erfahrungen im Leben scheinen manchmal dagegen zu sprechen. Ja, das habe ich doch schon, ich habe doch schon ein Jahr lang für jemanden gebetet und der ist immer noch nicht ganz gesund. Manchmal steht uns auch unser Stolz im Weg, unsere Überheblichkeit. Und deswegen sollen wir wie Kinder werden, nicht kindlich, sondern wie Kinder im Glauben. Sie stehen unter dem Schutz Gottes. Gott erbarmt sich über die Schwachen. David hatte mit Bathseba ein Kind, war nicht so geplant. Es ist dann auch gestorben. Und David sagt aber über dieses Kind in 2. Samuel, eines Tages werde ich bei ihm sein. Es wird eine Belohnung geben. Gerettet und belohnt sind zwei unterschiedliche Dinge. Gerettet werden wir, wie es auch gerade in dem Lied klang, aus Gnade, weil Gott sich das vorher überlegt hat. Nicht, weil wir so ein solides Leben, ein bürgerliches und ein bisschen christliches Leben leben. Gerettet aus Gnade, unabhängig, wie wir leben. Aber das andere, die Belohnung, das hat schon Einfluss, wie wir leben. Es gibt eine Belohnung, Kronen für einen treuen Dienst, für das Zeugnis, das du einem Menschen gegeben hast, der eben nichts mehr von Jesus wusste oder nur eine vorgefertigte Meinung hatte. Für ein Glas Wasser, das du jemandem gegeben hast. Für Worte des Trostes, die du jemandem anderen zugesprochen hast, für die Zeit, die du dir genommen hast, obwohl dein nächster privater Termin dadurch vielleicht verschoben wurde und der Fernsehbeginn ein bisschen hinausgezögert wurde. Für gute Entscheidungen, Belohnung, für Großzügigkeit, für dein Opfer um Christi Willen, dafür, dass du vielleicht mit dazu beigetragen hast, dass das jemand erkannt hat, dass Jesus lebt. Wie genial, wenn im Himmel einer auf dich zukommt und sagt, du warst der dritte Mensch, von dem ich gehört habe, dass es diesen Jesus gibt. Und bei dem zehnten habe ich mich dafür entschieden. Ich bin hier im Himmel, weil du mir auch von diesem Jesus erzählt hast, obwohl ich dich mit meinen Fragen sehr unbequem gelöchert habe. In Matthäus 5 sagt Jesus, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Gott weiß um das alles. Er sieht auch die verpassten Chancen, die wir im Leben nicht wahrgenommen haben, wo wir in Hektik und Betriebsamkeit an jemand vorbeigegangen sind, wo wir nur unser nächstes Ziel, unseren nächsten Termin, unser nächstes privates Bedürfnis im Blick hatten. Er sieht auch die Verfolgung, die Not der Verfolgten auf dieser Welt. Eure Belohnung, sagt Jesus, im Himmel wird groß sein. Es gibt eine Belohnung im Himmel für die Treue zu Jesus. Ich denke an den Besuchsdienst, den auch ihr beiden so über viele Jahre so treu durchgezogen habt. Ich denke ja auch an die offene Kirche, wo der Klaus gerade eingeladen hat, wo wir dienstags dastehen. Und ich sage euch, es gibt Dienstage, da stehe ich manchmal ganz eine Stunde alleine da, habe drei Leute zum Kaffee eingeladen und drei Absagen erhalten. Und es gibt Dienstage, wo wir mit 14 Leuten da standen, ne, wo drei von der Straße dabei waren und wir eine fröhliche Gemeinschaft hatten. Ich denke an die Beter, an den oder die Gebetskreise, die wir auch hier in der Gemeinde hatten, die über viele Jahre Menschen zusammen zum Beten zusammengeführt hat, für die Sache des Reiches Gottes zu beten. Ich denke an Väter und Mütter, an Omas und Opas, die in Treue und Hingabe für ihre Familie, für Kinder und Enkel beten. Im Himmel wartet eine große Belohnung. Kein irdischer Ruhm, sondern Schätze im Himmel. Und das ist wertvoller für die Ewigkeit. Und es gibt leider viele, viele falsche Vorstellungen vom Himmel. Wo man, und das größte Klischee ist, wo man auf Wolke 7 mit der Harfe den ganzen Tag, für die Nicht-Harfenspieler, für uns vielleicht noch schlimmer, irgendwie die Zeit, diese Ewigkeit rumbringen muss. Das natürlich, das würde mich ja nun gar nicht reizen. Mit so einer Vorstellung ist es leicht zu sagen, Himmel, nein, danke. Ich habe das neulich in der Sauna erlebt, da meinte einer, er würde doch lieber in die Hölle gehen, weil ne, Sauna wäre schon die kleine Vorstufe davor. Hatte jetzt nicht so Gelegenheit, über den Himmel weiterzureden. Zumal der Aufguss Fegefeuer hieß. Aber Gott ist derjenige, der uns unsere Fähigkeiten, Interessen, Begabungen geschenkt hat. Und er freut sich, wenn wir diese einsetzen. Nicht wegen einer eventuellen Belohnung, sondern einfach aus Dankbarkeit. Das ist, wenn du etwas Neues geschenkt bekommen hast, ne? Wir Männer, der Klassiker, eine neue Bohrmaschine, dann willst du die irgendwie ausprobieren. Dann ist doch die Lampe, die seit 10 Jahren im Keller ruht, doch mal fällig, angebracht zu werden. Es werden Aufgaben und Verantwortungen da sein, die auf uns warten im Himmel. Und es wird eine Freude und eine Erfüllung sein, diese wahrzunehmen. Diese Aufgaben werden keine Frustration auslösen, sondern ein engagiertes und sinnvolles Tun beinhalten, auf das uns eben nicht mit der Harfe langweilig wird. Unsere Treue hier auf der Erde ist ein Gradmesser, wie viel Verantwortung wir auch im Himmel bekommen werden. Wer im Kleinsten treu ist, den wird Gott auch über einen größeren Verantwortungsbereich im Himmel einsetzen. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Das Leben hier auf der Erde ist unser Trainings-, unser Übungsfeld für den Himmel. Diese lumpigen 80, 90, 100 Jahre sind ein Trainingsfeld, eine Trainierzeit. Die Treue, die wir hier auf der Erde umsetzen, anwenden, ausführen, wird bestimmen, welche Aufgaben, welche Positionen, welche Verantwortungsbereiche wir im Himmel haben werden. Recht so, du guter und treuer Knecht, denn du bist über wenigen treu gewesen, sagt der Verwalter in dem Gleichnis. Ich will dich über viel setzen, geh hin zur Freude deines Herrn. Die Art und Weise, wie wir hier auf der Erde mit Zeit und Geld umgehen, und das sind zwei große Baustellen, das klappt nicht immer so, wie wir uns das wünschten, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen gestalten, unsere Verantwortung hier auf der Erde in unseren Bereichen wahrnehmen, das wird einmal entscheidend sein für die Aufgabe, die wir im Himmel bekommen. Wer in weltlichen Sachen nicht treu ist, wird auch im Himmel keine große Verantwortung bekommen. Sammelt euch Schätze, aber nicht auf dem Tagesgeldkonto, sondern im Himmel. Investiert in das Reich Gottes, in Evangelisation, fällt mir ein, am Freitag war ein evangelistisches Grillen am Rhein. Der OCF und ich sag mal, unser Hauskreis waren da. Und war das toll? Ja. Also in Evangelisation investieren hat auch angenehme Seiten. Investiert in das Reich Gottes, in das Rentenguthaben des Himmels. Und es wird Ruhe geben. Kein Stress, keine Hektik, kein Termindruck. Hebräer 4, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ausgefüllte, befriedigende, keine langweilige Ruhe in Gottes Gegenwart. Es wird Freude geben im Himmel. Es wird eine große Party sein. Matthäus 25, recht so, du guter und treuer Knecht, denn du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zur Freude des Herrn. Gott weiß, wie man eine richtige Party schmeißt. Wir werden teilhaben an der Herrlichkeit, an der Freundlichkeit, an der Liebe, an der Großzügigkeit Gottes. Im Himmel werden wir Gott lieben, den dienen, an ihn glauben, ihn ehren, den Nächsten lieben. Lass uns das hier praktizieren und üben, damit wir im Himmel wissen, wie es geht. Amen.